Ich weiß gar nicht, ob ich predigen soll oder nicht. Ich bin berührt von Gott. Und meine Frage an euch wäre, ja, was machst du mit dem Titel, wenn da steht, Gott freut sich an dir? Also ich denke, in der Zwischenzeit haben wir es begriffen. Jetzt können wir nach Hause, oder? Ist das nicht so? Ja, den Kaffee, den müssen wir schon noch genießen. Aber ich möchte uns trotzdem ganz kurz Zeit geben bei der Frage, wenn wir diesen Titel lesen, Gott hat Freude an dir. Tausche ganz kurz mit deinem Nachbar aus. Ganz kurz, ist das eine Lüge für dich? Stimmt das für dich? Fühlst du immer so, erlebst du das immer so? Oder wie geht es dir in dieser Frage oder in dieser Aussage, Gott hat Freude an dir? Wir nehmen uns kurz diese Zeit, eine Minute etwa. Gut, ich unterbreche euch nun. Ich muss euch ehrlich sagen, als wir die Predigtthemen festgelegt haben über dem nächsten halben Jahr, also das heißt genau bis Ende Jahr, habe ich mich herausfordern lassen zu diesem Thema. Ich muss euch ehrlich sagen, so ich in meinem Blut, in meinem Tipp, ich empfinde nicht immer so auf die Schnelle, Gott hat Freude an mir. Vielleicht finde ich Verbündete bei euch. Und umso mehr habe ich gefunden, ich will mich von diesem Thema herausfordern lassen. Weil unser Gefühl und das, wie Gott die Dinge sieht, oftmals in einem Spannungsfeld mit uns etwas macht. Und ich möchte, dass wir da uns wirklich, dass wir hinschauen und uns auch fragen, wo bin ich in einem von mir geprägten Lebensmuster, das mich eigentlich anlügt? Und wo bin ich eins mit Gott, wie Gott die Dinge sieht? Nur schon die Frage, wie fühle ich das, wie weiß ich das, wie erfahre ich das, dass Gott Freude hat an mir? Nur schon das ist ein Spannungsfeld in sich selber. Wir sagen ja auch immer, Gott ist die Liebe, die vollkommene Liebe. Also da ist die Freude von Gott an dir, die muss ja drin sein, das können wir gar nicht anders sehen. Oder nur schon zum Beispiel ich als Mutter. Ich liebe meine drei Kinder. Freue ich mich immer über sie? Ehrlicherweise nein. Aber ich liebe meine Kinder und wir spüren, das ist ein Spannungsfeld. Gott freut sich an dir. Gott liebt dich. Wir sind Menschen und Gott bleibt Gott. Und wir möchten da hineinschauen. Als erstes möchte ich einfach festhalten, Gott hat dich geschaffen. Dich ganz persönlich. Nicht jemand anders. Deine Eltern haben dich gezeugt, aber Gott hat dich geschaffen. Du bist sein Geschöpf. Und wir finden in der Bibel genialste Beschreibungen über die Schöpfung und auch ganz speziell über die Schöpfung des Menschen. Also sprich auch von dir selber. Psalm 8, 4 bis 7, da beschreibt der Psalmist die Schöpfung und dann geht er weiter zum Menschen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Ich denke, das können wir auch. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Da stellt der Psalmist eine Frage. Hey, wer ist denn der Mensch? Und du kümmerst dich um ihn. Und dann kommt eine enorm starke Aussage. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. So sieht Gott dich. Gott hat dich nur wenig geringer gemacht als Gott und er krönt dich mit Würde und Ehre. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Gott hat uns nicht nur geschaffen, sondern hat uns auch gesetzt. Und da sehen wir eine Wichtigkeit, die wir Menschen haben für Gott. Der hat uns nicht einfach irgendwo so als Wolke durch den Himmel ziehen lassen, sondern er hat uns gesetzt, er gab uns Würde. Und wenn wir diesen Psalm sehen, da spüren wir etwas von der Begeisterung. über Gott, über seine Schöpfung und über das Geschöpf Mensch und auch über diese Sitzung. Psalm 139, ein ganz bekannter Psalm. Ich möchte da nur einen Abschnitt daraus mit euch teilen, die Verse 13 bis 18. Da sagt David zu Gott: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Das ist die Sicht, wie Gott seine Geschöpfe sieht, wie er dich persönlich sieht. Kommt da nicht Freude durch? Gott hat Freude an dir. Wenn ich bin nicht die Künstlerin, aber wenn ich mir Mühe gebe, etwas kunstvoll zu gestalten, kommt ab und zu vor, dass auch ich mir diese Mühe gebe, das mache ich dann, wenn ich etwas wirklich liebe oder wenn ich jemandem eine Freude machen will mit meinen Fähigkeiten, so begrenzt die dann sind. Aber dann bemühe ich mich einfach aus lauter Liebe, aus Freude etwas zu geben, weil es mir das wert ist. Und da spüren wir, welche Wertschätzung Gott seiner Schöpfung entgegenbringt, dem Menschen entgegenbringt, dir persönlich entgegenbringt. Und sind wir doch ehrlich. Beten wir so wie David? Wir sind doch eher, also ich rede vielleicht von mir, die Jammeri, die so mit allem Übel daherkommen. Die Freude von Gott an dir und mir, ich wünsche mir, dass wir diese teilen können mit Gott. Dass die zum Loblied wird. Dass das einfach ein Teil von dir im Leben wird. Weil er hat Freude an dir. Das ist seine Schöpfung und seine Absicht. Wir kennen aus 1. Mose, aus 1. Mose 5,1, wo er sagt, als Gott die Menschen schuf, formt er sie nach seinem eigenen Bild. Gott ähnlich hat er dich geschaffen. Er schuf sie als Mann und Frau. Und interessant ist, und dann heißt es, und er segnete sie. Das ist doch ein Beweis, dass der Mensch für Gott so wichtig war. Und er nannte sie Mensch. Also er gab uns einen Namen. Du hast einen Namen. Du bist ein Gegenüber für Gott. Und das sind alles Beweise seiner großen Freude an dir. Auch wenn du manchmal das ganz anders empfindest. Aber das sind einfach Tatsachen, die von Gott ausgehen. Auch bei der Schöpfung, als er den Mensch geschaffen hatte, sagt er, es ist sehr gut. Bei der Schöpfung sonst sagt er immer, es ist gut. Bei Menschen. Da setzt er noch eins drauf. Es ist sehr gut. Schau mal deinen Nachbar rechts und links an. Nicht nur deinen Ehepartner. Und denke mal, hey, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Das ist das Herz Gottes. Du bist gewollt. Du bist kein Zufall. Gott wollte dich so, wie du bist. Er hat dich mit deinem Potenzial geschaffen. Und du gehörst zum Plan Gottes, sonst wärest du nicht. Gott hat in allem drin auch immer einen Plan. Er hat seine Schöpfungsordnung. Du bist ein Teil davon. Und lass es geschehen, dass du Teil wirst. Und ich denke, das gilt für alle anderen. Du bist ein Teil davon. Du bist sein Eigentum. Und mach dir keine Sorgen. Wir haben einen guten Gott. Wir sind nicht irgendjemandem ausgeliefert, sondern wirklich, wir dürfen jemandem gehören, der es gut meint, der einen guten Plan hat für jedes von uns. Geliebt und begnadigt. Ich habe am Anfang dieses Spannungsfeld aufgezeigt, wie wir manchmal fühlen. Oder? Und das ist ja dann die harte Realität dem gegenüber, was ich jetzt erzählt habe. Das ist wirklich, was ich jetzt gesagt habe. Das ist sehr himmlisch und auch fast ein bisschen illusorisch. Und trotzdem vor Gott ist es so. Die harte Realität, die haben wir im Alltag, wo wir merken, die Begeisterung meines Nachbars von mir oder ich vom Nachbar, manchmal auch in der Familie, da spüren wir ja oftmals wenig von dieser Ehrfurcht, die Gott uns schenkt, diese Würdigung, die Gott uns schenkt. Ehrlicherweise, anstelle von dieser Freude, dieser Begeisterung, erleben wir Ärger, Zorn, Unverständnis, Eifersucht, Ablehnung, Arroganz, Aggression, Depression, Stolz, Besserwisserei, Eifersucht, Kompensationsmuster, um geachtet zu werden, geliebt zu sein. Wir haben heute einen starken Hang zum Narzissmus, Machtgehabe. Das ist das, was unser Alltag ausmacht. Und wenn wir das gegenüber dem stellen, wie Gott uns sieht und wie er uns geschaffen hat, das gibt ein Spannungsfeld in uns. Das ist normal und natürlich. Ich denke, wir haben alle auch Freunde, mit denen wir gut unterwegs sind, wo wir uns wohlfühlen, wo wir nicht in dieser Haltung, was kommt jetzt auf mich zu, leben müssen, sondern wo wir vertrauen dürfen. Das wäre das, was Gott eigentlich möchte. Aber wir leben in dieser Welt. Und ich denke, gerade dort, wo wir enge Freundschaft erleben, dürfen wir etwas vom Himmlischen, von diesen Beziehungen, die Gott eigentlich in die Schöpfung hineingelegt hat, merken. Aber wieso ist das alles so schwierig? Wieso dieses große Spannungsfeld? Es ist ein ganz einfaches, simples Wort. Es ist die Sünde, die die Beziehungen zerstören. Die Beziehung zu Gott, sie trennt uns von Gott und sie trennt uns auch voneinander. Und jetzt denkt ihr bestimmt alle, dürft ihr auch denken, hey, ich bin von Neuem geboren, ich bin der Sünde abgestorben, Halleluja, sind wir. Aber wir sind auf dieser Erde. Wir leben hier. Der Sündenfall von Adam und Eva, der begleitet uns einfach. Das hat uns aus dem Gleichgewicht gebracht in der Beziehung mit Gott und zueinander. Das Ausweisen von Adam und Eva aus dem Paradies bedeutet für uns Menschen genau das Gleiche, diese Trennung. Und genau darin ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, das ändert an der Idee von Gott, dass er dich und mich wollte, gar nichts. Und dass er Freude hat an seinen Geschöpfen, ändert daran gar nichts. Ich komme dann später noch darauf zurück. Aber wir sind diesen zwei Welten ausgesetzt und das sind diese Spannungen, die wir haben. Wir sind Geliebte von ihm. Und unser Handeln ist das Trennende, das, was es manchmal so schwer macht. Und auch wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wir sind trotzdem hier mit all unseren Mustern, auch zum Teil alten Mustern, die einfach noch unser Leben begleiten. Unser sündiges Wesen holt uns da und dort einfach immer wieder ein. Oder wir sind konfrontiert mit der Sünde der Welt. Das ist einfach auch eine Realität, die ist spürbar, die haben wir um uns herum. Für Gott ist es eine große Not, dass dieses Handeln in der Sünde vorhanden ist. Das bewegt Gott, weil er sich an seiner Schöpfung freut, weil er sich an seinen Geschöpfen freut. Das war Gott nie egal. Diese Trennung, diese Sünde hat sehr viel Zerstörerisches in sich, hat Auswirkungen in die Beziehung hinein, auch auf unsere Gottesbeziehung, auf unsere Gesundheit, auf unsere Seelen. Das ist einfach ein Fakt. Ich würde gerne was anderes sagen, aber das ist einfach so. Und ich möchte, dass wir ganz kurz uns überlegen, in meinem Umfeld, wo ich bin, was hat die Sünde für ganz praktische Auswirkungen, mit denen du täglich konfrontiert bist, wo du spürst, das ist nichts Göttliches. Das ist das, was Gott nicht will, aber es ist da. Ich möchte einfach, dass wir uns das auch bewusst werden und nicht einfach so ein Schummergefühl haben von gut oder nicht gut, sondern dass wir die Dinge auch mal beim Namen, für uns persönlich beim Namen nennen können. Wo ich vielleicht spüre, ich gebe einfach ein Beispiel, wo Unversöhnlichkeit zu Rache geworden ist oder wo Stolz Mauern aufgebaut hat. Das kann irgendwas sein. Ich möchte, dass wir einfach einen Moment stille sind und uns fragen, was hat die Sünde, dieses zerstörerische Element in meinem Umfeld an Auswirkungen, wo ich einfach, dem bin ich ausgesetzt. Lass uns einen Moment stille sein. Es war immer das Anliegen vom Vater im Himmel, dieses zerstörerische Element der Sünde, des Getrenntseins aufzuheben. Das war immer sein Anliegen, durch alles hindurch. Im Alten Testament finden wir die Möglichkeit der Opfer, die er geschaffen hat, die Möglichkeit, dass Propheten kamen, auch Buße taten, stellvertretend für Völker. Wir finden verschiedene Wege. Gott hat immer wieder Wege gesucht, hat einzelne berufen, die wirklich die Stimme in der Wüste waren. Und Gott hat wieder herstellen können. Die Leute haben sich wieder, das Volk Israel hat sich wieder Gott zugewendet. Und Gott konnte neu das Leben, diese Beziehung, die er eigentlich wollte. Weil sein Anliegen war, es war sein Volk. Wir sind sein Eigentum. Und im Neuen Testament, da wurde Gott persönlich aktiv durch Jesus Christus. Jesus Christus kam, vom Vater gesandt, um diese Trennung aufzuheben. Mir wurde wie schon lange nicht mehr so bewusst, wie diese Trennung wirklich ist, wenn wir Jesus nicht haben. Wir sind wirklich weg vom Vater. Und das Herz vom Vater sagt, komm. Und Jesus hebt diese Kluft auf, diese Unfähigkeit, überhaupt in Beziehung mit Gott zu kommen. Und wenn Johannes 3,16, auch wenn du den schon 100-mal gehört hast, wenn dort Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt bist du und ich. Genau dort kommt das, dass er sagt, du bist mein Geschöpf. Ich habe Freude an dir, komm zu mir, ich will dich bei mir haben. Das ist mein Herz. Das ist die Liebe vom Vater, die sagt, komm. Und Jesus kam, um diese Kluft zu überwinden. Gott gab seinen einzigen Sohn, damit du und ich aus diesem Spannungsfeld aussteigen dürfen, wieder ganz beim Vater sein können. Die Liebe Gottes und die Freude an seinem Geschöpf, an dir und an mir, setzt alles daran, dass diese Beziehung stattfinden darf. Dass wir wieder fähig werden, mit Gott in dieser Beziehung zu sein, aber auch untereinander. Und vor allem, Gott hat in der Schöpfung jedem von uns ein Megapotenzial geschenkt. Und durch die Sünde, durch unseren Werdegang, ist so viel verschüttet in uns, dass Gott in dir wieder entwickeln möchte. Und da möchte ich dir einfach sagen, du kennst wahrscheinlich Christus schon lange. Dieses Potenzial möchte Gott in dir weiter fördern. Gott hat dich als Wesen, als Ebenbild von ihm geschaffen, ihm ähnlich. Und wenn wir bereit sind, einfach zu sagen, da bin ich. Jesus, nimm, was trennt. Ich denke, dann kann das, was das Göttliche wirklich in uns noch mehr zur Entfaltung kommen. Ich staune immer wieder, ich sage manchmal zu Leuten, auch in Gesprächen, du bist für mich ein Wunder Gottes. Einfach, was Gott in dir entfalten durfte, seit du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist das Herz Jesu. Verstehen wir den Wert als Geschöpf Gottes, als sein Eigentum und was unser Handeln ausmacht? Gott macht einen großen Unterschied. Und wenn wir diesen Unterschied verstehen, dann verstehen wir auch viel, viel besser, wieso Jesus gekommen ist, wieso wir Jesus brauchen. Wir können vieles aus eigener Kraft. Man kann sehr viel mental machen, das ist der Mensch, so hat uns Gott auch gemacht. Aber wenn wir da sehen, gerade im Bereich der Beziehungen, in der Wertschätzung, die wir einander schenken, oder auch Erbarmen, das wir einander schenken, wenn wir da verstehen, Jesus hat mich persönlich aus diesem unfähigen Zustand macht er mich wieder fähig. Dann wird mir die Gnade von Gott einfach noch so viel größer über meinem Leben. Und dann kann ich auch zu anderen Menschen diese Brücke anders schlagen, als wenn ich einfach das aus mir mache. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht mit allen Leuten Geduld. Mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Es müssen ja alle so sein wie ich. Nein, bitte nicht. Aber einfach, ihr versteht, was ich sagen will. Wir haben doch unsere Mühen. Jesus hat diese Brücke für uns wieder geschlagen. Und er möchte, dass wir mit ihm diese Brücken schlagen. Der Vater im Himmel hat eine einladende Haltung. Wir finden so viele Bibelverse, die sagen, komm, gebt mal ein, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt vor den Thron mit dankbarem Herzen. Jesus sagt, wenn ihr bekennt, dann bin ich treu und gerecht. Das Bekennen ist ein großes Teil in diesen Dingen, in diesen Spannungsfeldern, wo wir spüren, da kommen wir an eine Grenze. Wenn wir bekennen, da ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt uns. Diese Reinheit, dürfen rein zu sein, befreit zu sein, ist das große Angebot von Gott. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das sind die Gedanken Gottes über uns. Das ist seine Perspektive. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will Gemeinschaft mit dir halten. Das ist das Herz von Jesus. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater dasteht und sagt, hey, komm in mein Haus. Das ist sein Herz. Und etwas, was mich immer wieder auch begeistert ist, in Lukas 10 heißt es, dass die Engel sich freuen, wenn jemand Buße tut. Also Buße tun löst himmlische Freude aus. Habt ihr das gewusst? Also ist ein Motiv, einfacher zu sagen, hey Gott, da bin ich, die ich bin, mit dem, was ich habe. Also wenn sogar die Engel sich freuen. Und ich glaube, das ganze Bekennen und sich entscheiden ist ein elementarer Punkt, um in diese Freiheit mit Jesus hineinzukommen. Paulus bringt es für mich in Römer 2, 4 bis 7 gut auf den Punkt. Nein, bis 8. Oder betrachtest du seine große Güte, er redet da von Gottes Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Also die Einladung ist immer die Güte Gottes, nicht die Strafe Gottes, die Güte Gottes. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles dran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und unvergänglich teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner Härte treffen. Paulus redet hier eine ganz klare Sprache. Aber wenn wir sehen, wie Gott eine Sehnsucht hat, uns auch in unserem Handeln dorthin zu bringen, wie er denkt von uns, dann geht es nicht darum, dass wir das als Muss oder als weiß ich was erleben, sondern wir sagen, hey, deine Güte zeigt mir den Weg. Deine Güte ist es, die mich zur Umkehr leitet. Es ist die Liebe Jesu, die die Antwort ist auf dieses Spannungsfeld, in dem wir täglich sind. Jesus als Zentrum in unserem Leben zu haben, ihm zu bekennen, bei ihm loszulassen, Vergebung zu empfangen, macht uns fähig, Vergebung weiterzugeben, in neue Handlungsweisen einzusteigen, Haltungen neu zu lernen mit der Hilfe Gottes, die wir uns aneignen können. Das ist der Plan Gottes mit uns. Und zwar nicht, du musst jetzt und du musst perfekt sein. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Gott uns dorthin zurückholen möchte, wo sein Herz ist. Und das ist einfach nicht dort, woher wir kommen, weil wir sind in einer sündigen Welt. Römer 8,1, das möchte ich allen zurufen, die gerade nach diesen Versen aus dem Römer 2 ein schlechtes Gewissen haben. Wer in Christus ist, da ist keine Verdammnis. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, es hat niemand recht, dich zu verdammen. Und ich möchte als Abschluss euch hineinnehmen in die Begebenheit, die Jesus uns hinterlassen hat aus Johannes 8. Jesus ging zum Ölberg, er war mit den Jüngern unterwegs, früh am Morgen, er ging wieder zum Tempel und das ganze Volk war wieder um ihn herum. Und sie setzten sich zu ihm und er begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Es müsste ein gutes Gefühl sein, da wirst du geholt und in die Mitte gesetzt, so in einer Menge, wo Jesus lehrt, Gnad Gott, ich möchte das nie erleben. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus, das finde ich so spannend, Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Steht nichts, was er geschrieben hat, sondern einfach Kopf rund und hat da irgendwas gemalt. Das wäre ich wahrscheinlich am Pult, wenn mir jemand eine Frage stellt, die ich ziemlich doof finde, würde ich vielleicht ähnlich reagieren. Ich weiß ja nicht, was das Motiv von Jesus war. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann, und das ist interessant, er nimmt wieder den Blick weg von den Leuten, dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Was geschah dann? Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Ich habe mich dann gefragt, wieso die Ältesten unter ihnen als Erste gingen. Ich habe keine Antwort, aber es ist für mich ein interessanter Aspekt, dass Johannes das schreibt. Aber das Interessante ist, Jesus hat einen Prozess zugelassen, wo jeder sich fragen musste, wer bin ich? Wer bin ich? Und wer ist diese Frau? Was ist mein Motiv? Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Und dann ist es interessant, da steht, er richtete sich auf. Jesus ist aufgestanden. Er nahm Blickkontakt auf mit dieser Frau. Und er fragt sie, wo sind sie geblieben? Und fragt dann weiter, hat dich keiner verurteilt? Und sie sagte, nein, nicht einer. Was ist die Antwort von Jesus auf das? Da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Und dann kommt etwas ganz Zentrales und er weist an, was dran ist. Er begnadigt sie, er verurteilt sie nicht, und sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Das zeigt das Herz unseres Vaters im Himmel, das Jesus ganz praktisch vorlebte. Er machte allen klar, hallo, ihr seid alle Sünder. Alle. Nicht einer ist gerecht vor meinen Augen. Aber wir haben einen Vater, der uns berühren möchte, weil wir es ihm wert sind, weil er sich an der Schöpfung von jedem persönlich freut, auch an dieser Frau. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, sein Erbarmen zeigte der Frau den Weg in die Freiheit. Wäre sie verurteilt worden, wäre sie nicht in die Freiheit gekommen. Der Weg von Jesus ist immer das Bekenntnis und in die Freiheit führen. Das ist das Herz von Jesus. Wir könnten anstelle des Ehebruchs ganz andere Dinge aufführen. Das wissen wir alle. Ich finde es immer schade, wenn diese Geschichte auf den Ehebruch runtergeschlagen wird. Da kann Lüge stehen, da kann Geiz stehen, Eifersucht, Egoismus, Stolz, Rache, Bitterkeit, Rechthaberei, Verleumdung, Wut, da kann alles stehen. Mach die Liste weiter, da kann sehr viel stehen. Wir sind nicht anders. Jesus zeigt in dieser Geschichte etwas Wichtiges auf. Wir sind Sünder und wir bedürfen der Vergebung und der Veränderung. Die Veränderung hat Jesus ja gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Die Vergebung, das ist das, was Gott geschenkt hat. Und diese Befreiung hat sie allein durch Jesus erlebt. Und ich glaube, die Geschichte soll uns zwei Dinge lehren. Wie Gott mich persönlich sieht, wenn ich in diesem Moment mit Dingen belastet bin, aber auch, wie Gott möchte, dass ich die anderen sehe. Ich glaube, das Herz von Gott sehnt sich, dass wir einander mit den Augen von ihm sehen, mit den Augen des Erbarmens, mit der Barmherzigkeit und der Gnade. Wir sind alle unvollkommen, alle. Und wir brauchen alle die Liebe und die Gnade von Gott. Jesus sieht in dieser Frau die Freude von Gott an seinem Geschöpf. Nimm das mit, er sieht es auch an dir. Er schützt die Frau vor der Brutalität des Menschen. Ich denke, wir haben auch als Gemeinde einen Auftrag, einander zu schützen, einander in die Gnade hineinzuführen und nicht in die Brutalität der Menschheit. Die ist brutal, das ist einfach so. Und Jesus verhilft der Frau in die Freiheit. Das Wesen Gottes sieht dich als Person und sieht, wie du handelst. Und da hinein, gerade ins Handeln hinein, da möchte uns Jesus einfach begegnen. Lebe in diesem Bewusstsein, Gott hat Freude an dir. Du bist gewollt, du bist geliebt. Und auch dich will er schützen vor der Brutalität der Menschheit. Wir sind in einer Welt, die voll Sünde ist. Er weiß um dein Handeln, er weiß um deine Gedanken. Und er wünscht sich eins, dass du mit dem, was trennt, auch wenn es nur ein ungutes Gefühl ist, zu ihm kommst, dass er dich erlösen kann, dass du frei werden darfst von Lasten und dass du einfach eine Freiheit in Christus erleben darfst. Und er weist dich auch an, wie du leben sollst. Folge ihm nach. Ich wünsche uns als Gemeinde diese Sichtweise von Gott über jeden persönlich, aber auch über den Menschen, die draußen sind. Wir kennen Jesus, wir sind unterwegs mit ihm, wir haben Menschen, da ist genau das gleiche Potenzial von Gott in die Schöpfung hineingelegt, die genau gleiche Liebe, die genau gleiche Freude und die brauchen die Wiederherstellung. Lasst uns auch diesen Blick einfach mitnehmen als Gemeinde. Lasst uns erfasst sein von dieser Freude von Gott, seiner Liebe und seiner enorm großen Gnade. Hebräer 7, 24 bis 26 möchte ich zum Abschluss lesen. Das ist Jesus. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Sein Priestertum, sein Priestersein an dir ist unvergänglich. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten will. Er macht nicht eine halbe Sache, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Amen.